Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Oh Mann, ey. Ich bin immer noch, ich suche immer noch so ein bisschen nach Worten, Tim. Ja. Das war...
Geht mir genauso.
So unwürdig.
Du warst selber da. Hallo bei Streifendienst 1902. Wir müssen dazu sagen, es geht natürlich um diese Zäsur, die wir jetzt am Wochenende gesehen haben. Du warst selber da. Wie ist es dir eigentlich irgendwie vorgekommen? Was hast du erlebt?
Ja, lass ein paar Säulen hier an. Also wir müssen ein paar grundlegende Dinge vorab sagen. Keiner von uns war der Reporter, der attackiert worden ist. Genau. Einer unserer Reporter wurde attackiert. Mhm. Ich war ja im Urlaub, war auch noch im Urlaub im Stadion und du warst im Studio. Genau. Also wir haben heute im Prinzip drei Perspektiven, aus denen wir euch so ein bisschen berichten wollen. Der Kollege, der attackiert worden ist, der hat keine Lust, um ehrlich zu sein, und auch verständlicherweise keine Lust, sich jetzt hier nochmal hinzusetzen und das Ganze mit uns nochmal durchzukauen. Ich kann es sehr gut verstehen.
Ich auch.
Wir werden heute von seinen Erfahrungen berichten. Wir haben übrigens im MSV-Portal gelesen, dass euch das auch umgetrieben hat, dass da einer unserer Kollegen angegriffen worden ist. Danke auf jeden Fall für tröstende Worte. Ihr könnt euch denken, der Kollege ist natürlich auch MSV-Fan, und wenn du das Wedau-Stadion, wenn du die Nordkurve als dein Wohnzimmer betrachtest und dort auf einmal tätlich angegriffen wirst, dann ist das nicht so leicht und wird höchstwahrscheinlich, oder ich weiß es ganz genau, weil ich mit ihm länger geredet habe, auch weiter für ein mulmiges Gefühl bei den nächsten Stadionbesuchen sorgen.
Absolut.
Aber fangen wir von Anfang an. Wir haben uns alle, glaube ich, schon denken können, dass was passiert. Es gab ja dann natürlich auch schon im Vorfeld die Gerüchteküche, und da hieß es ja auch aus verschiedenen Ecken, da wird was passieren am letzten Heimspieltag gegen Erzgebirge Aue. Ja, und es war die 84. Minute, hat also im Prinzip fast das ganze Spiel gedauert, und das, was dann passiert ist, das war aus mehreren Gründen meiner Meinung nach keine Kurzschlussreaktion. Mhm. Weil der Spielverlauf hätte in dem Moment eine Kurzschlussreaktion gar nicht hergegeben, weil Max Braune kurz vorher überragend pariert hatte. Und man hat ja dann letztendlich, wenn man sich das Ganze nochmal anguckt, gesehen, wie sich da eine Gruppe formiert hat, um auf den Platz zu gehen. Also ganz kalkuliert, und das macht's, finde ich, nochmal ein bisschen heftiger.
Ich finde, dass man überhaupt nicht darüber reden muss, dass das irgendwie nur eine Reaktion jetzt auf das Spiel war, wie du es ja schon so gesagt hast. Man merkte richtig, da fehlte jetzt der letzte Aufhänger eigentlich wirklich, um loszuschlagen. Dann hat man sich gedacht, scheiße, jetzt ist das Spiel gleich fast vorbei. Jetzt müssen wir irgendwie. Dementsprechend der Kollege, der vor Ort im Stadion war, der hatte auch geschildert, dass er es schon hat läuten hören, dass mehrere Leute auch am Bierstand sagten, es würde heute noch knallen. Und da wussten wohl auch schon mehrere Leute Bescheid, dass das passieren würde. Dementsprechend, es ist keine Kurzschlussreaktion, es ist ganz klar, dass da Leute Krawall machen wollten, ihren Unmut Luft machen wollen. Und da müssen wir ja auch drüber reden. Wir sind alle enttäuscht. Ich bin auch sauer, und ich kann auch den Frust ein Stück weit verstehen. Aber wir brauchen nicht darüber reden, dass sowas einfach darüber hinaus, über den Frust, ja noch vereinsschädigendes Verhalten ist. Ne, ein paar haben auch schon gesagt, so, wenn man sich das mal vergleicht mit anderen Platzstürmen, wie viel andere Vereine da bezahlt haben, das könnte ins Sechsstellige gehen. Da haben einige schon gesagt, ja, da sind sie hin, die ersten beiden Spieler für die Regionalliga.
Kann man natürlich so argumentieren, ganz ehrlich. Ich hätte für diverse Aktionen Verständnis gehabt. Über Banner haben wir schon geredet, da gab es jetzt noch mal ein anderes. Ich kann es jetzt genau rezitieren, aber inhaltlich kann ich es einigermaßen wiedergeben. wir finden es scheiße, dass ihr ein Teil der Geschichte des Spielvereins genau, seid, ihr da draußen auf dem Platz. Weißt du noch genau, was drauf stand?
Ja, wir kritisieren euch oder wir pfeifen. Wir verachten euch dafür, ein Teil dieser Mannschaft, also ein Teil dieses Vereins zu sein oder Teil dieses.
Da haben wir schon drüber geredet. Genau. Das ist, finde ich, so kann man argumentieren, verständlich, wenn man die Position von, die Perspektive von Ultras einnimmt, die geben ihr ganzes Leben dafür und haben eine Botschaft und die packen die dann auf einen Banner und gut ist. Ich hätte auch Verständnis dafür gehabt, auch wenn das Geld kostet, wenn man sagt, so, wir lassen sie jetzt nochmal brennen, wir zünden eine Pyroshow, Rauchtöpfe.
Das positiv drehen, ne?
Zu sagen, so, hier, weiß ich nicht, wir sind on fire, weil ihr uns so sehr enttäuscht habt, weil ihr diesen Verein über ein paar Jahre jetzt an die Wand, wirklich final an die Wand gefahren habt, aber in den Innenraum zu gehen und dann da so eine Show abzuziehen. In Lübeck sind ja schon ein paar auf den Platz gegangen, das hatte Tobi ja in der vergangenen Folge geschildert. Und wollten da ein bisschen Stress machen, haben sich dann von den Ordnern ja einigermaßen rasch zurück in die Kurve, die Gästekurve drängen lassen. Aber das, was da passiert ist, das fand ich im ersten Moment noch hinnehmbar. Ne, dann machst du Rauchtöpfe an, dann gehst du da kurz posen im Innenraum, ne, abseits von Strafen, die drohen. Aber dann sehe ich wirklich, und da habe ich gedacht, Leute, wo sind wir denn jetzt hier gelandet, dass Rauchtöpfe auf Ordner geschmissen werden. Also, dass ich ja Ultras versus Polizei, dass das ein sehr schwieriges Verhältnis ist und dass die Polizei häufig ein Feindbild ist, okay, das habe ich auf dem Schirm. Aber welcher Ultra oder Hooligan kommt denn auf die Idee, welcher Ultra oder Hooligan mit Ehre kommt denn auf die Idee, dass ein Ordner, eine Ordnerin jetzt das passende Feindbild ist, um mal so richtig Druck abzulassen? Da schmeißen die Rauchtöpfe. Auf Ordner, die, sorry, ja, jetzt auch nicht ein Vermögen da verdienen.
Die verdienen kein Vermögen und die stehen da und machen da an einem Sonntag, verrichten da ihren Job. Man muss jeden fragen, der so ein Ding geworfen hat und in Lohn und Brot steht. Ich weiß nicht, ob die meisten von denen da das wirklich tun. Ich kann es nicht sagen. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, wollt ihr an eurem Arbeitsplatz bedroht werden, um Leib und Leben oder, ne, also und unglaublich.
Ich werde da wieder richtig wütend, weil das sind dann halt viele Jungs und Mädels von Pape und Grunau, ja, die wahrscheinlich häufig auch aus Duisburg kommen, vielleicht sogar noch MSV-Fans sind und sagen, ey, ist doch geil, ich verbinde hier das Nützliche mit dem Praktischen, ich gehe zum MSV Duisburg und verdiene noch ein bisschen Geld. Und die kriegen es dann ab.
Verstehe ich. Ich möchte aber auch noch mal einhaken nach der Frage, wer. Ne, du hast jetzt auch gerade Ultras gesagt. Als das Tor sich geöffnet hat, da habe ich zumindest, ich stand ja im Studio, ergo hatte ich ja das Rohrbild von Magenta.
Ja.
Da wurde sehr lange natürlich auf das Satellitensignal, da wurde ja sehr lange dann auch auf die Szene gehalten. Und für mich sah es so aus, als sei zumindest das Gros der Ultras, die standen da alle noch geschlossen im Rang, als das Tor aufging und da Leute runterkamen. Ich habe wildeste, also natürlich, wir sind ja auch hier im MSV-Kosmos und man ist im Flurfunk dann ja ganz, oder im Buschfunk, kriegt man ja viel mit. Mir haben Leute gesagt, ja, seien wohl Kohortler mit dabei gewesen und PGDU wusste nichts davon. Dann heißt es, es ist ganz wild.
Das können wir hier nicht beurteilen.
Aber ich tue mich zumindest halt dann schwer zu sagen, es sind Ultras, weil das bringt ja wieder die gesamte Ultra-Gruppierung in Bedrängnis und irgendwie auch unter Generalverdacht.
Ja.
Das war ja auch ein Portal zu lesen, dass, ja, schön Support hin und her, aber was glaubt ihr, wer ihr seid? Moment mal eben, wer wird denn da angesprochen?
Ja.
Ich finde nicht, dass man muss vorsichtig sein, jetzt zu sagen, ja, das waren unsere Ultras. Mhm. Ne? Verstehst du, was ich meine?
Das muss man sagen, das habe ich von Block I aus einigermaßen okay sehen können. Das konnte man auf den Bildern anschließend sehen. Der Block H war noch relativ voll.
Genau.
Es war ja auch nur eine Handvoll Leute im Innenraum.
30 vielleicht.
Einige konnte man auch durch ihre T-Shirts schon identifizieren. Auf vielen stand frontal Duisburg drauf. Ja. Das sei an dieser Stelle mal ganz klar gesagt. Aber wer genau da jetzt im Detail auf dem Platz stand, das werden die Ermittlungen zeigen. Und wir sind keine Detektei, wir sind ein kleiner Fan-Podcast.
Nee, also ich möchte nur das Framing Ultras.
Ich tue mich
damit nur schwer, weil damit nimmst du eventuell sehr viele Leute in Sippenhaft, die genauso hier stehen wie wir und sagen, damit möchte ich nicht in einen Topf geworfen werden.
Absolut, richtiger Einwand, muss man sagen an dieser Stelle. Ne, wir wollen hier nicht verallgemeinern, wir alle wissen noch nicht, wer das jetzt genau war. Man hat einen Eindruck davon gewinnen können, wer da mit auf dem Platz war, aber wer die Gesamtheit dieser, was waren es, 30, 40 Leute waren, das können wir jetzt noch nicht beurteilen. Wir können nur ganz klar verurteilen und sagen, wer sowas macht,
ist eine Schande für Duisburg.
Ist eine Schande für Duisburg. Hat kein blau-weißes Blut. Garantiert nicht. Ja, und dann hast du natürlich eine relativ eingefrorene Situation. Du hast ja erst die Ordnerkette dort gehabt, dann hat sich die Hundertschaft der Polizei dahinter aufgebaut. Und ja, dann sind ein paar Minuten vergangen. Es hat sich so ein bisschen wie im Zeitraffer für mich angefühlt. Ich würde sagen, so 10, 15 Minuten sind vergangen. Man hat dann die Krawallmacher so ein bisschen gewähren lassen. Die haben dann verschiedene Schmähgesänge, würde ich schätzen, skandiert. Und dann hat die Polizei, und da wurde es dann halt richtig unübersichtlich, dann hat die Polizei ja Reizgas eingesetzt,
genau.
und die Krawallmacher vom Innenraum auch teilweise zurück in die Kurve geknüppelt. Mhm. Und beim Zurück in die Kurve drängen, auch das muss man mal erwähnen, wirklich nicht mit Reizgas gespart.
Nein, das habe ich auch so auf den Fernsehbildern schon gesehen, wie die Beamten dann rein sind in den Block und dann auch im Block teilweise oder auf dem Block gesprüht haben.
Ja.
Und dass die nicht an Reizgas gespart haben, merkt man auch schon daran. Die Mutter unseres Kollegen Niki,
die neben mir stand im Block.
Die ist mir gestern auf dem Weg in den Sender entgegengekommen, hatte eine Sonnenbrille auf. Und zog sie dann ab und hatte auch noch geschwollene Augen.
Ja, das hat sich gut über die ganze Kurve tatsächlich.
Hätte ich
niemals mit gerechnet. Also ich habe es auch gespürt. Also wie gesagt, ihr wisst das, wir stehen im Block I. Das ist von Block H ja doch nochmal ein kleines Stückchen entfernt.
Ja.
Und man hat es gespürt. Man hat es auch gesehen, dass Reizgas jetzt nicht punktuell auf dort bleibt, wo es gerade gesprüht worden ist.
Sind auch Feuerlöscher groß, deren Reizgas.
Das sind so Rucksäcke. Ne? Also das ist kein Anti-Dog-Spray, womit man einen einzelnen Angreifer abfällt.
Feuerlöscher.
Ja. Genau, es sind Feuerlöscher, die sind halt für Demolagen gemacht. Aber man muss, und die Polizei muss sich die Frage stellen, ob dieser exzessive Einsatz in der Situation diese Gesamtlage nicht noch aufgeheizt hat. Weil, was ist im Folgenden passiert? Du hast viele Verletzte gehabt, die behandelt worden sind. Also die meisten hatten natürlich Reizgas in den Augen, denen wurden mit Wasser die Augen ausgespült. Du hattest viele, die hyperventiliert sind, ne? Weil du merkst ja auf einmal, deine Atmung ist beeinflusst und dann wird deine Atmung flacher und dann steigert sich das so ein bisschen und dann fällt es dir überhaupt super schwer noch zu atmen. Mhm. Solche Fälle, wir hatten auch Benommene dort liegen, die auf dem Boden landen, deren Kreislauf zusammengebrochen ist.
Wie viele waren das? Also wie war das, als du dann aus dem Block I rausgetreten bist? Was für ein Bild hat sich da für dich ergeben?
Ein furchtbares, ne? Also sind ja von 9 Verletzten ist die Rede gewesen.
4 leicht Verletzte hat gestern die Polizei gesagt.
Also,
und dann habe ich gestern mit dem Polizeipressesprecher gesprochen, der sagte, also der hat uns dann die Bilanz geschickt, es seien 4 leicht Verletzte gewesen. Das sind aber nur jetzt die Fans. Bei der Polizei, auf Polizeiseite sind es auch mehrere, 2 sogar, die jetzt nicht mehr dienstfähig sind. Aber was ich krass fand, ich habe das auch dem Polizeipressesprecher gesagt, okay, 4 leicht Verletzte. Das trifft's auf jeden Fall nicht ganz. Es haben sich einfach wahrscheinlich so viele nicht, unter anderem halt auch die Mama von Niki zum Beispiel, die gestern noch geschwollene Augen von dieser Attacke hatte, die ist nicht zur Feuerwehr
Ich haben 5, 6, 7 Leute gesehen, die behandelt worden sind vor der Kurve.
Es waren noch viel zu wenig, die offiziellen Zahlen. Es waren so viele, die davon betroffen waren letzten Endes.
Ich habe aber noch Leute auf Toilette gesehen, die sich die Augen ausgespült haben und die wurden nicht von Sanitätern betreut.
So, das
also es waren mehr als 10 Leute betroffen von dieser Reizgas Einsatz. Das auf jeden Fall. So, und jetzt war es so, du kommst dann raus und siehst diese Lage und auch unser Reporter hat dann natürlich mitbekommen, hey, vor der Nordkurve gibt's Verletzte, vor der Nordkurve werden Menschen behandelt und er ist dann Natürlich, er war, glaube ich, ich weiß nicht, wo er ihn positioniert hat, auf der Pressetribüne, ne?
Erst war er auf der Pressetribüne, hat dann gemerkt, okay, hier scheint auf jeden Fall was los zu sein, hat sich dann seinen Rucksack geschnappt und hat sich dann auf dem Weg Richtung Nord gemacht.
Na, und das, wenn ich als Reporter unterwegs bin und aus einem regulären Termin entsteht eine Lage, ja, wie dieser Polizeieinsatz, dann gucke ich mir das natürlich an. Du, Tim.
Was denn, Nils?
Mein Stuhl quietscht total. Der versaut mir hier die ganze Aufnahme.
Jo, ich hab ja auch schon Rücken von dem ollen Stuhl, Mensch.
Dann wird es wohl Zeit für einen neuen Stuhl.
Ja, aber wo bekomme ich denn einen guten Stuhl?
Das ist doch klar.
Ja?
Ja.
Und wo?
Na, bei Bürosysteme Lilienthal.
Bei Bürosysteme Lilienthal?
Ja, bei Bürosysteme Lilienthal.
Na, dann bestellen wir doch direkt mal eine LKW-Ladung.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Also wir haben das auch intern in der Redaktion besprochen. Dann gehe ich natürlich runter und gucke, was da los ist, weil die Leute am Radio sich ja auch zu Recht fragen, ey, was ist denn da los?
Genau. Ja.
So, er hat jetzt aber, es ist der klassische zur falschen Zeit am falschen Ort-Move wahrscheinlich am Ende des Tages gewesen. Er ist dann an der Nordkurve entlang gelaufen und hat sich vor Block H gestellt.
Mhm.
Wer wurde in Block H zurückgetrieben?
Ja.
Die Krawallmacher.
Genau.
Ja. Und wir können das jetzt zeitlich nicht genau einordnen, wie es war. Allerdings scheint es mir so, als ob er genau da seine Live-Schalte stand und über Verletzte berichtet hat, als die Polizei die Krawallmacher zurückgedrängt hatte, die dann ja noch eine Zeit lang so ein bisschen marodierend durchs Stadion gelaufen sind. Also auch durch Block I sind so ein paar Vermummte gelaufen mit schönen, mit Rasierklingen, ne, unter den Achseln schön aufgepumpt und hatten offensichtlich ein Ziel. Keine Ahnung,
ja.
Welches. Ja, und in dem Moment stand unser Reporter da dann anscheinend und was dann passiert ist, ist einfach richtig übel.
Ja, es war für uns halt auch hier im Studio eine, ohne das jetzt irgendwie vergleichen zu wollen, ne? Also ich möchte das nochmal sagen, dass ich sehr froh bin, dass unserem Reporter nicht mehr passiert ist und ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt seelisch verpacken würde als MSV-Fan, wenn ich jetzt zum nächsten Spiel gehe, ohne jetzt als Reporter tätig zu sein und mir denken muss, Scheiße, hat jetzt irgendjemand sich vielleicht mein Gesicht gemerkt und erkennt mich als Pressevertreter, zum Beispiel. Ne? Das ist ja so ein Gedanke. Aber was man halt auch einfach sagen muss hier im Studio, war dann die Situation, er war dann in dem Moment live und sagte, oh, ich muss jetzt hier ganz schnell weg. Und ich dachte, oh nee, ne? Und dann hört man auch noch wirklich, weil dann war ja noch 10 Sekunden live drauf, wie er schon angegangen wird. Man hört wirklich, wie das Mikro raschelt und Beleidigungen
auch, ne?
Im Hintergrund. Und er sagte, oh, ich muss jetzt hier raus. Und dann geht er raus aus dem Ton, wir gehen in die Musik. Und wir haben dann natürlich versucht, ihn zu erreichen. Er hat sich dann auch relativ schnell auch wieder gemeldet, hat gesagt, mir geht's den Umständen entsprechend gut. Er ist dann, so wie er es uns geschildert hat, nachdem er dann gemerkt hat, dass er verfolgt wird, ist er Richtung Michael-Tönnies-Platz runter. Unten vor den Eingängen hat man ihn dann wohl erwischt, ihn zu Boden gerissen, ihm sein Equipment weggenommen.
Und zerstört.
Ich finde, ich muss ganz ehrlich mal sagen, das war ein ganz gezielter Angriff auf den Pressevertreter. Ich könnte in dieser unglaublichen Lage, habe ich ja sogar noch Verständnis dafür, bei irgendwelchen Idioten, die gerade wissentlich eine Straftat begehen, da möchte ich nicht bei gefilmt werden. Wobei ich mir denke, ihr stand im Innenraum.
Ihr wurdet gefilmt.
Drei Viertel der Leute werden erkannt werden irgendwann, früher oder später, weil sie nicht maskiert waren, schlauerweise.
Aber der Punkt ist, unser Reporter hat ja nicht gefilmt.
Aber unser Reporter hat nicht mal gefilmt. Also, wie gesagt, ich würde ja noch irgendwo, aus irgendeinem verqueren Gedanken würde ich ja noch verstehen, okay, du willst bei einer Straftat gerade nicht gefilmt werden, klar, dass du jetzt irgendwie auf den Mann mit Kamera gehst. Aber da ist doch nur ein Mikro. Für mich ist das ein Angriff auf die Pressefreiheit. Für mich ist das halt auch ein Angriff für, ich mach Stimmen, die mir nicht gefallen, mundtot. Das ist halt irgendwie so eine Art und auch eine politische Agenda, die damit irgendwie, ich möchte da jetzt nichts draufreden, aber das ist für mich auch, das geht für mich auch in eine ganz bestimmte Richtung, muss ich sagen. Ne?
Ja.
So ein Verdruss von Medien oder ein Medienvertreter verhauen, das hat für mich ein Geschmäckle auch in eine ganz, ganz
gewisse Richtung. Es ist ein tätlicher Angriff gewesen. Wie gesagt, es kann die Position geben, ja, das ist aber auch blöd, sich da hinzustellen. Aber auch hier muss man mal einordnend sagen, als Radio Duisburg-Reporter waren wir schon häufig in der Nordkurve und haben auch mal mit Ultras gesprochen. Sind jetzt nicht die Leute, die Bock haben, große O-Töne zu geben. Ne? Die haben halt ihre eigenen Choreos, ihre eigene Agenda.
Ja.
aber man wird nicht, das muss man bitte nochmal sagen, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, man wird nicht grundsätzlich, wenn man vor Blockage steht, vermopst.
Ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung mit unseren Ultras gemacht. Also so, ich persönlich das noch nie.
Sei an dieser Stelle auch mal gesagt, ne? Also wer da aus dem Block gekommen ist und unseren Reporter gejagt hat, auch da können wir eine Mutmaßung anstellen. Auch da sind wir natürlich gespannt, was die Ermittlungen ergeben. Aber ich hatte den Eindruck, das waren jetzt nicht unbedingt die Jungs und Mädels, die da jedes Heimspiel stehen und alles auswärts fahren.
Nee,
das unter den Bannern PGDU und Kohorte.
Genau, also tut mir leid, die Jungs, die da teilweise auf dem Platz standen, das sind für mich dann, glaube ich, auch Leute, die gerne auch nur ins Stadion gehen, wenn es nach Stunk riecht. Ne? Und
ja.
Ich bin auch mal wirklich gespannt, ob der MSV da dann nochmal tätig wird und vielleicht der ein oder andere hätte auch gar nicht im Stadion sein dürfen, ein Stadionverbot hat. Hast du dich denn schon mal gefragt, wie so ein Stadionverbot wirklich durchgesetzt wird? Jetzt mal im Ernst, die Jungs von Pape da oben, die haben doch keine Steckbriefe da. Also wenn ich ziehe mir eine Mütze auf, gehe mit dem Ticket meines Sohnes oder von irgendwem da rein, glaubst du, da hält dich jemand auf? Wie läuft das?
Ja, ich meine, es gab ein Statement vom MSV Duisburg dazu. Der MSV Duisburg wird gemeinsam mit Polizei und Ordnungskräften den Nachmittag analysieren und aufarbeiten. Ich hoffe, sowas gehört auch dazu.
Na, und dann ist ja auch die Frage, wenn jemand mit Stadionverbot quasi Leute angreift, kann ich dann auch hingehen und sagen, ey, MSV, das wäre euer Job gewesen, dass der nicht mehr ins Stadion kommt, oder? Mal so.
Wie gesagt,
Frage für
wir sind, ja, wir sind aber, natürlich sind wir da wieder im Bereich Spekulation und kommen da jetzt noch nicht voran, weil noch zu viel im Dunkeln liegt. Aber um zurückzukommen, Fakt ist, einer unserer Kollegen wurde tätlich angegriffen, sein Equipment wurde zerstört. Der Junge ist MSV-Fan und ich möchte noch eine Sache wirklich sagen. Der Junge stand mit uns an, ich weiß nicht wie vielen Heimspielen in der Kurve und hat sich so viel beschissenen Fußball angeguckt und trotzdem noch mitsupportet. Und dass dann so einer aufs Korn genommen wird von solchen Deppen, ganz ehrlich, das ist, ich meine, ich habe schon einige Auseinandersetzungen im eigenen Blog gesehen, ne? Aber das, was da am Wochenende passiert ist, nur weil, es ist doch wie mit den Ordnern, ja, nur weil da einer steht, der, aus dem man irgendwie ganz irrational ein Feindbild stricken kann, in dem Fall war es dann Presse, dann da auch noch hinterher zu gehen, ja, den umzustoßen, ja.
Was ist das auch für, und sucht euch doch Leute nach der dritten Halbzeit, die euch ebenbürtig sind.
Wir haben ja schon mal drüber geredet.
Mit denen euch auf die Schnauze hauen könnt. Sucht euch euresgleichen.
Ja.
Ohne Witz.
Wir haben schon mal drüber geredet. Wir verurteilen ja nicht Hooligantum an sich. Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt ja auch Hooligans mit Ehren. Dann macht eure Feldmatches. Ja, verabredet euch und wenn ihr Bock auf Gewalt habt und euch reicht das Dojo nicht mehr, dann geht auf eine Wiese und gut ist, aber
Dojo, jeder Kampfsportler mit Ehre würde nie jemanden am Boden liegen treten oder schlagen und jeder Kampfsportler mit Ehre würde auch nicht auf jemanden draufgehen, der nicht sein die Möglichkeiten hat, sich zu wehren.
Ja, wir sind also Entschuldigung. Mit Kampfsport hatte das auch nichts zu tun, ne? Das war reiner Krawall, das war ein Lynchmob, der auch kein bestimmtes Ziel hatte. Wahrscheinlich, weiß nicht, hat man sich im Vorfeld gesagt, wir gucken mal, wen wir kriegen. Man weiß ja, oder der Plan war wahrscheinlich an dem Punkt vorbei, wo der Innenraum erreicht worden ist. Und dann standen die da und haben den nächstbesten genommen. Und das waren erst die Ordner, dann oben unser Reporterkollege. Ja, also wirklich eine Schande für Duisburg. Ja?
Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich habe das auch im Portal gelesen, da hat jemand geschrieben, ganze Saison scheiß Fußball. Und er hat immer seinen MSV-Stecker am Revers, ne?
Ja.
Hat sich von Kollegen dann immer anhören müssen, man muss sich dann im Büro was anhören als MSV-Fan von anderen Fans, von anderen Vereinen, kommt ja hier im Ruhrgebiet häufig genug vor. Und da wurde dann geschrieben, ja, das ertrage ich ja alles, die Häme. Aber sowas, ne, dass man dann nicht nur für scheiß Fußball steht, sondern auch eben im Zweifel für Gewalt und für Gefahr für Unbeteiligte.
Ja.
Das ist nicht zu rechtfertigen. Darauf kann man dann muss man dann auch wirklich sagen, da kann man sich dann auch noch auf einer ganz anderen Ebene schämen. Man kann sich nicht nur für den Verein schämen, dass der nur scheiß Fußball spielt, sondern dass sich dann auch noch Fans an Unbeteiligten vergreifen, ne? Oder was wäre denn gewesen, wenn da keine Ordner gewesen wären? Was wäre das Ziel dieser Truppe gewesen? Einen Fußballer verhauen? Den Trainer verhauen? Was hattet ihr vor auf dem Platz da? Was war das scheiß Ziel? Was wäre es denn gewesen, wenn da keiner gewesen wäre? Wen hättet ihr verhauen? Wer hätte sich euch entgegengestellt? Das würde ich auch gerne mal wissen. Was war denn das scheiß Ziel? Anyway. Es ist auf jeden Fall, nächste Saison werden weniger Leute ins Stadion kommen.
Ja.
Das liegt schon einfach daran, dass wir Regionalliga spielen.
Richtig.
Ja. Klar, jetzt gegen Aue waren nochmal die 11.000 da. Ich glaube auch, dass wir diese 11.000 halten können. Aber ich sag dir, viele von diesen 11.000 sagen sich,
boah, muss ich jetzt Angst haben, ins Stadion zu gehen?
Scheiß Fußball ist das eine, aber meine körperliche Unversehrtheit ist das andere.
Ja.
Und die steht für mich hier nicht auf der Agenda.
Und nochmal, die sind ja nicht nur, also die Krawallmacher waren nicht nur in Block H, sondern sie sind auch, zumindest was ich gesehen habe, durch andere Teile der Nordkurve gegangen. Und ganz ehrlich, wenn du da stehst, womöglich noch mit deinem Kind, und ja, es gibt ja auch Leute, die haben irgendwie 6-7-Jährige, die gehen dann natürlich in den Steher schon, einfach weil sie diese Fankultur weitergeben wollen. Ich würde es mir auch überlegen. Ich habe im Portal auch eine Geschichte gelesen von einem kleinen Jungen, der will sein MSV-Trikot jetzt nicht mehr anziehen.
Wahnsinn. So,
das ist ein Schaden, der kann sich multiplizieren. Also wenn,
es
gibt die Nadel, die man nicht mehr im Revers tragen will, dann gibt's das Trikot, das der Knirps nicht mehr anziehen will. Und das führt im schlimmsten Fall dazu, dass jene Leute, die sich schon von ihren Devotionalien zumindest temporär trennen in der nächsten Saison, sagen, ja, gehen wir vielleicht mal einmal hin.
Mhm. Genau. Ganz genau. Es ist also der Schaden, sportlich ist schon längst angerichtet, und die Kirsche auf der Sahne dieses Riesenscheißhaufens ist dann wirklich dieser Gewaltausbruch, weil der einfach dann noch dafür sorgt, dass die Leute sagen, ja, scheiß Fußball, okay, gebe ich noch, aber ich stelle mich jetzt hier nicht mehr hin, weil am Ende kriege ich noch eine Faust ab oder irgendwas passiert. Und das ist ja auch die Frage, die ich mir stelle. Nächstes Jahr spielen wir Regionalliga. Mhm. Viele Vereine, die in der Versenkung verschwunden sind, zum Beispiel Aachen, die hatten mit ihren Hools, als sie dann jahrelang in der Regionalliga waren, dementsprechend das große öffentliche Interesse nicht mehr so da war. Da konnte dann ein ziemlich fieses Süppchen aus aus Hooligans und so da auch wieder das Ruder in der Kurve wohl übernehmen. Mhm. Auch Rechtsradikale wohl mit dabei, viele. Und ich habe einfach auch die Angst, dass die Regionalliga Nährboden für so Krawallmacher weiter ist, einfach weil wir so ein bisschen aus der öffentlichen Wahrnehmung noch ein bisschen weiter verschwinden jetzt.
Ja, das wird aber auch eine Aufgabe für den Verein sein, das natürlich zu moderieren, zu regulieren. Sind wir gespannt, was da noch kommt. Wie gesagt, es gab ein Statement, relativ kurz. Wir dürfen, glaube ich, erwarten, dass da noch ein bisschen mehr folgt.
Ja.
Ja, ich glaube, ich möchte auch nicht viel mehr Worte zu diesen Szenen verlieren. Ich glaube, wir haben ziemlich deutlich gesagt, was wir darüber denken, wie wir das einordnen. Ich würde gerne allerdings noch mit dir über die generelle Stimmung im Stadion reden. Mhm. Es war ja, man muss ja das ganz vergessen, das Spiel wurde ja auch noch fortgesetzt. Da müssen wir auch noch kurz drüber reden. Moment mal,
bevor wir
einmal noch einen generellen Abriss in aller Kürze machen. Ich fand die Entscheidung, das Spiel fortzusetzen, sehr fragwürdig.
Typisch DFB, würde ich sagen.
Man hätte Aue die Punkte auch einfach geben können, dann hätten die Platz 4 noch erreichen können und gut wäre gewesen, meiner Meinung nach. Ich finde, sowas vom Gefühl her, das Stadion war komplett, also fast komplett leer, ja, da war kaum mehr jemand da. Das ist der eine Punkt, passte. Also ich saß da die ganze Zeit und war fassungslos. Ich hab nur auf den Platz geguckt eigentlich, ne? Aber ich habe nichts mehr vom Spiel mitbekommen. Also ich kann mir vorstellen, für die Mannschaften, dann kommen die nochmal raus, dann wärmen die sich in aller Kürze auf und dann spielen die noch 10 Minuten.
Ja, also total bescheuert. Vor allem mehrere Aspekte. Erstens der Verletzungsaspekt, dann gehst du da wieder halbkalt wieder drauf.
Ja, genau.
Für diese 6 Minuten, nur weil der DFB unbedingt sein scheiß Protokoll da irgendwie durchdrücken will. Klar muss man sagen, was passiert, wenn man das Spiel abbricht, dann gibt's irgendwie grüner Tisch etc. pp.
Ja.
Klar will man das irgendwie von Seiten des DFB möglichst vermeiden, aber zu sagen, wir haben hier Spieler, die nicht nur, also sich jetzt nicht nur körperlich einer größeren Verletzungsgefahr irgendwie aussetzen, sondern halt natürlich auch seelisch. Was bedeutet das denn für mich als MSV-Spieler, dass die Aktion, dass da Leute auf den Platz kommen, das muss ich doch als Spieler auf mich münzen, ne? Denn das ist ja auch die Frage, die ich gerade gestellt habe. Wo wollten die Leute denn hin, wenn da keine Ordnung und keine Polizei gewesen wäre? Was hätten sie gemacht? Hätten sie, einen Engin verhauen? Hätten sie einen Castaneda auf die Schnauze gehauen? Was wäre passiert?
Ja.
Ne? Und durch solche Fragen hätte ich mir als Spieler sofort gestellt und ich hätte auch gar nicht so ohne weiteres weiterspielen können nach so einer Attacke.
Ja, vielleicht sind wir auch einfach zu wenig Bürokraten. Ich kann es auf jeden Fall nicht verstehen. Ich glaube, wir sind uns
haben
da einig.
Viele nicht verstehen können.
Viele waren auch, also die meisten meiner Kollegen waren auch auf dem Weg nach Hause schon.
Mhm.
Ja. Weil Stunde unterbrochen.
Ja, Partie. Oder Tränengas in den Augen, eins von beiden. Ne?
Ja, also, genau. Genau. Entweder Reizgas in den Augen, konnten nicht mehr gucken oder konnten nicht mehr gucken, weil auf dem Weg nach Hause oder
ja.
Beides.
Ja.
Ja, ist so. Traurig, aber wahr. Ja, und dann die grundsätzlich ganz kurz noch, wir wollen das hier nicht überstrapazieren heute. Wie gesagt, wir haben es deutlich gemacht, dass uns das hier sehr beschäftigt, dass wir reden da intern natürlich immer noch drüber. Das Spiel generell, die Stimmung generell, ich meine, du hast sie sozusagen aus der Vogelperspektive gesehen, aus der angeschrägten, aus der Taubenperspektive besser gesagt.
So, wenn du so willst, genau.
Ja, ja, also ich hab's schon erwartet, dass das so kommt, ne? Ohne Support und viel Häme. Wie hast du das aus der Pressesicht gesehen, von oben? War bestimmt seltsam, das so zu hören, oder? Man hat Aue, glaube ich, wahrscheinlich wahrgenommen.
Man hat Aue, dadurch, dass ich ja auf die Außenmikrofone angewiesen war. Ne, also ich habe eigentlich nur Aue gehört. Mhm. Beim 2:2-Ausgleich ging kurz so ein leichtes Jubeln. Zumindest habe ich das so wahrgenommen,
ja, das
durchs Stadion.
So. Ja.
Hat mich auch für Engin, war ja ein Elfmeter, auch persönlich gefreut, dass er mal von Eswein den Ball gekriegt hat.
Ja, und weil Eswein, als er das erste Tor geschossen hat, ausgebuht wurde, ne?
Ah, okay, aber deswegen hat er den Elfmeter nicht geschossen dann. Ich meine, sonst war er immer so wild auf die Elfer.
Ja, ist
aber,
jetzt meine Vermutung.
Ja, okay. Ne? Ich dachte, vielleicht haben sie eine interne Absprache, weil letztens wollte Engin schon den Elfmeter schießen. Und ich glaube, dann hat Eswein gesagt, nee, mach ich. Aber anyway.
Nee, Eswein wurde auf jeden Fall beim eigentlich sehr ansehnlichen ersten Tor ausgepfiffen.
Eswein hat auch leider, und wie gesagt, für mich ist Eswein seit der Rückrunde nicht mehr das Thema. Also einfach, klar, ich hatte in der Hinrunde, hatten wir den fast jedes Spiel mal dazwischen.
Ja.
Also jeden Podcast, das gebe ich auch offen zu. Aber genauso haben wir auch Abbitte geleistet, haben gesagt, ey Junge, das, was du jetzt gerade leistest, das hätten wir gern schon von Anfang an von dir gesehen. Ich verstehe aber nicht. Das ist aber das Gleiche wie Rauchbomben auf den Ordner werfen. Irgendwann wird's irrational. Irgendwann ist nur noch Wut da.
Genau.
Ne?
Also es wurde ja auch, und wie gesagt, Häme. Es wurde ja dann auch, oh, wie ist das schön, natürlich angestimmt.
Ja, ja. Ne? Meinetwegen. Und das nehme ich ja auch alles noch mit.
Wollte gerade sagen, ist in Ordnung. Ich habe auch beim 1:0 für Aue applaudiert.
Ja.
Also so viel Häme habe ich mir dann, ich stehe da.
Das ging ja auch relativ fix.
Das ging relativ fix. Ich dachte mir, komm, ne, da bist du jetzt dabei. Und ein bisschen Häme, das muss, und das hat Uwe Schubert ja auch vor dem Spiel bereits in der Spieltags-PK gesagt, das muss so eine Mannschaft dann ertragen, ne, wenn sie verantwortlich ist.
Also relativ fix meine ich einfach nur, dass es quasi wieder mit der Häme dann relativ nicht weit hergeholt war. Das Tor war in der 44. Minute, aber es ging dann ja relativ schnell, dass dann alle wieder sagen, okay, wir verlieren auch dieses Spiel, dann sind wir ja
genau,
ne, so,
genau.
Klar. Man muss auch noch dazu sagen, wenn wir gerade auch die Stimmung des Spiels war ja auch dann auch bei uns in der Mannschaft relativ schnell getrübt auch, weil Eswein ist ja auch nur auf den Platz gekommen, weil Pledel sich verletzt hat.
Das sah sehr übel aus.
Einen Kreuzbandriss. Richtig mies. An dieser Stelle alles Gute.
Gute Besserung.
Ist natürlich jetzt sehr, sehr mies. Ich hoffe, du kommst bei einem anderen Verein unter, trotz dieser schweren Verletzung und kommst schnell wieder auf die Beine.
Ja.
Ja. Ich möchte, das nur dazu.
Ja. Wir spielen noch gegen Dynamo Dresden.
Mhm.
Ein Match ist noch übrig. Ich glaube, niemand wird wirklich intensiv drauf schauen, auf diese Begegnung. Allen, die hinfahren, boah, ihr seid krass, Leute.
Ja, ich habe auch noch von Mike Pollmann, der hier auch schon mal im Studio zu Gast war, habe ich auch schon mal Grüße raus, auch an dich und auch an unseren Reporter. Der hatte uns auch geschrieben, beziehungsweise mir geschrieben und auch noch mal gesagt, nochmal eingeordnet, wie beschissen er das fand, die ganze Aktion, und lässt auch nochmal Grüße ausrichten und hofft, dass es unserem Kollegen damit bald besser geht.
Danke
dafür. Und wir haben auch ein Angebot von Philipp bekommen, darauf bin ich noch gar nicht eingegangen, weil das kam, nachdem du schon dich in den Urlaub verabschiedet hattest. Wir hatten von Philipp das Angebot, er bezieht sich da auf die Podcast-Folge 73, wo wir eine Kneipe angesprochen haben oder eine Kneipe suchen, in der wir mal eine Podcast-Folge aufnehmen können, und Philipp bietet den Fährmann an. Philipp, vielen lieben Dank, entschuldige, dass wir erst jetzt darauf zu sprechen kommen, ich wollte aber ohne Nils da nicht vorgreifen. Wir werden uns auf jeden Fall in Verbindung setzen und vielen lieben Dank für das Angebot.
Und ganz ehrlich, diese Kneipengeschichte, wir sagen ja immer wieder, wir freuen uns, in Kontakt mit euch zu kommen, und wir können uns das für die nächste Staffel Streifendienst, die ist geben wird, da sind wir sehr optimistisch, auch gut vorstellen, das einfach häufiger mal zu machen, dann kann man da ja mehr oder weniger mal eine offene Runde draus machen und auch ein bisschen mit direktem Feedback arbeiten. Und wenn wir mal wieder irgendwelche Daten durcheinander werfen, dann ist da direkt einer, der reinschreit, hey, ihr Tölpel!
Ja, genau.
Und dementsprechend sehr gerne, das wird eine richtig coole Sache. Wir werden das jetzt mal organisieren, anschieben und dann sehen wir uns vielleicht mal nicht nur im Stadion in echt, sondern einfach mal auch so auf eine Kneipenrunde. Ich finde es sehr, sehr angenehm. Also ich habe das hat sehr viel Potenzial, glaube ich.
Ja, also an der Stelle, lieber Philipp, wir kommen natürlich noch auf dich zu, das ist nicht vergessen. Vielen lieben Dank. Ich möchte an der Stelle auch nochmal Mathis grüßen, der mich im Bürgerhof jedes Mal zur Seite nimmt und mir ein Feedback gibt. Auch danke dafür, dass du uns treu bist und ja.
Schreibt uns.
Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir heben das Ganze, was jetzt passiert ist. Wir lassen uns davon natürlich nicht entmutigen. Ne?
Natürlich nicht.
Liebe erträgt alles. War ja auch der Slogan vor diesem Spiel.
Ja.
Ne? Und ich finde, das wird meine Liebe auch noch ertragen.
Liebe für den Verein erträgt alles. Das, was da auf dem Platz stand, war nicht der Verein. Das muss man nochmal sagen, ja. Das waren Krawallmacher, das waren Idioten, Deppen. Ich würde gerne ein bisschen derbere Schimpfwörter verwenden, aber dann werden wir wieder auf explicit gestellt.
Nachdem ich jetzt schon viermal Scheiße gesagt habe,
Scheiße ist noch nicht so das Problem. Liebe erträgt alles und mit diesen Worten schließen wir.
Genau. Bis nächste Woche, liebe Freunde. Macht's gut.
Haut rein.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.